Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marenko Boc und ich freue mich sehr, heute Rainer Holznagel, den Präsidenten des Deutschen Steuerzahlerbundes, bei uns zu haben. Hallo Holznagel, schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir wollen heute natürlich über den deutschen Haushalt sprechen, der jetzt in aller Munde ist. Dafür, Holznagel, drei schnelle Frage-Antwort-Spielchen. Der Bundeshaushalt für 2025 ist?
Noch nicht in Sack und Tüten.
Steuern in Deutschland sind?
Wahnsinnig hoch und müssen reformiert werden, damit wir wieder wettbewerbsfähig werden.
Und die Politik muss jetzt?
Eine seriöse Planung für die nächsten 3-4 Jahre machen, nicht nur im Haushalt, sondern eben auch für die mittelfristige Finanzplanung. Und sie muss dabei die Steuerbelastung im Auge behalten. Die Steuersätze sind zu hoch und sie müssen runter.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Herr Holznagel, der Haushalt für 2025 ist aktuell in aller Munde. Sie haben gesagt, er ist noch nicht in trockenen Tüchern und Sie haben ihn in einem ersten Statement als Schweizer Käse bezeichnet. Wie kam es denn dazu?
Also Haushaltsberatungen sind immer schwierig und finden natürlich auch in mehreren Wellen statt. Wir haben dieses Mal das Problem, dass die Regierungskoalition sich überhaupt nicht einig sind. Wir haben ja auf der einen Seite Christian Lindner und ich glaube, Olaf Scholz als Bundeskanzler, aber dann eben auch drei Fraktionen beziehungsweise drei Parteien. Es soll die Schuldenbremse eingehalten werden, aber viele Minister wollen mehr Geld ausgeben. Und insofern war es eine sehr, sehr schwierige Geburt, dass sich zunächst erstmal auch die Koalition geeinigt hat. Und die Einigung, die jetzt auch im Kabinett beschlossen worden ist, sieht sehr viel Luftpuffung vor. Wir wissen nicht genau, was damit gemeint ist. Also im Fachjargon heißt das Minder- und Mehrausgaben. Das heißt, global stellt man mal in 15 Milliarden Euro als sogenannte Minderausgabe in den Haushalt. Das ist wie beim Schweizer Käse ein Loch, wo wir nicht genau wissen, was das bedeutet. Und das Gleiche ist natürlich auch bei den Mehrausgaben. Das heißt, viele einzelne Etats sind nicht bis ins letzte Komma unterlegt und müssen dementsprechend nochmal nachjustiert werden.
Ist das denn gang und gäbe bei solchen Haushalten? Weil als ich das auch gelesen hatte, fand ich es auch recht interessant, dass man sagt, wir hoffen halt einfach, dass da irgendwo mehr Geld reinkommt durch Wirtschaftswachstum und wir hoffen, dass nicht alle Ressorts ihre Mittel abrufen. Gibt es da Erfahrungswerte, die das dann auch wirklich belegen, wo man sagen kann, statistisch gesehen hat das eine hohe Wahrscheinlichkeit? Oder ja, wie Sie gesagt haben, sind das einfach Löcher, wo man wirklich nicht weiß, wie man die stopfen soll?
Zunächst neige ich wenig zum Skandalisieren in der Sache, weil wir kennen das natürlich auch aus der Vergangenheit, dass da mit globalen Ansätzen gearbeitet worden ist, ob das jetzt mehr Einnahmen oder Minderausgaben sind. Interessant ist aber schon, wie hier die Koalition arbeitet und dass sie eben bei den globalen Minderausgaben durchaus Potenzial auch übrig lässt, wo man sagt, ob das verfassungsrechtlich in Ordnung ist. Da muss man sich das dann gar noch genau anschauen. Und parallel haben wir eine Diskussion, die schon sehr skurril ist. Viele sprechen von Sparhaushalten, tiefen Einschnitten. Tatsächlich ist es wieder mal ein extremer Wachstumshaushalt, 481 Milliarden Euro. Im Vergleich zum laufenden Haushalt sind es circa 8 Milliarden Euro weniger, aber deutlich mehr als in einer 10-Jahres-Dekade. Und viele Minister bekommen auch mehr Geld, aber nicht so viel mehr Geld, wie sie sich das gewünscht haben. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, Sie haben es auch schon ein Stück weit angesprochen, wir reden in der Politik, in der Öffentlichkeit immer über die sogenannten Sollansätze, also wie viel Geld man wirklich so einplant. Und keiner redet über das, was tatsächlich gebraucht wird oder abfließt. Und wir sehen, in den letzten Jahren sind sehr, sehr viele Mittel übrig geblieben. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht besser, seriöser und zielgenauer zu planen, als immer große Summen ins Schaufenster zu stellen, um das so ein bisschen wie Opium als Volk zu verteilen.
Auf der anderen Seite soll die Schuldenbremse eingehalten werden. Nur etwas über 40 Milliarden Euro Neuverschuldung. Wie beurteilen Sie das? Und ist dieses Geld sozusagen eher in Investitionen angelegt, sodass es auch was bringt? Oder werden damit andere Löcher gestopft?
Wir sind ja in einem Format, was sehr wichtig ist für die Finanzpolitik und aber auch für die Anleger. Und wir müssen mal grundsätzlich festhalten, dass die Schuldenbremse ein absolutes Erfolgsmodell auch für die Finanzmärkte ist. Mit der Schuldenbremse haben sich sehr viele Indikatoren stabilisiert. Wir performen wesentlich besser als Länder, die die Schuldenbremse nicht einhalten oder gar nicht erst in der Verfassung haben, Stichwort Italien, aber auch Frankreich. Und deswegen muss man sagen, fährt Deutschland mit der Schuldenbremse wesentlich besser. Wir haben bessere Indikatoren hinsichtlich unserer Verschuldung. Klammer auf, wir haben ein Sondervermögen für die Bundeswehr über 100 Milliarden Euro, wo wir sehr schnell zu günstigen Konditionen Tender setzen wollen, damit eben die Bundeswehr hier auch Anschaffungen machen kann. Wenn wir uns an dieser Stelle teuer verschulden müssen, dann bleibt weniger für die Bundeswehr übrig. Deswegen ist die Schuldenbremse ein wichtiger und auch ein elementarer Indikator für gute und nachhaltige Finanzpolitik. Der zweite Punkt ist, wir sehen, dass die Schuldenbremse doch viel flexibler ist, als sie immer dargestellt wird. In diesem Jahr haben wir die sogenannte Konjunkturkomponente und deswegen darf Christian Lindner sich wieder für das nächste Jahr deutlich mehr verschulden, als vielleicht ursprünglich angenommen. 40 Milliarden Euro, Sie haben es gesagt. Das heißt, die Schuldenbremse kann auf die aktuelle Situation, Konjunkturschwäche und so weiter sehr gut eingehen. Und der dritte Punkt ist, ich habe es eben auch schon gesagt, natürlich brauchen wir Investitionen. Wir brauchen sehr, sehr viele Modernisierungsprogramme in diesem Land. Aber da steht die Schuldenbremse dem überhaupt nicht entgegen. Es macht doch keinen Sinn, jetzt mehr Schulden aufzunehmen, mehr Geld zu organisieren, wenn dieses Geld aber gar nicht sozusagen ausgegeben werden kann. Sie sind in Deutschland derzeit nicht in der Lage, 15 Brücken auf einmal zu sanieren, weil die Bauunternehmen nicht da sind, die Architekturunternehmen nicht da sind und der Staat selber in Planungs- und Feststellungsverfahren hängt, wo am Ende nicht eben eine schnelle Sanierung oder ein schneller Bau realisiert wird. Man muss sich das nochmal ganz plastisch vor Augen halten. In Deutschland konnten innerhalb kürzester Zeit LNG-Terminals gebaut werden, weil alle Planungs- und Genehmigungsverfahren ausgesetzt worden sind, die, sag mal, nicht wichtig sind für die Erbauung. Aber wäre es alles rechtmäßig gebaut worden, dann hätten wir wahrscheinlich noch 10 Jahre gebraucht. Also zusammengefasst, die Schuldenbremse ist in keinster Weise ein Investitionshemmnis, sondern im Gegenteil, sie sorgt dafür, dass gut Finanzierbarkeit besteht. Vielmehr müssen wir uns über Bürokratie und Planung unterhalten. Mhm.
Auf diesem Kanal, aber nicht nur auf diesem Kanal, wurde auch von vielen verschiedenen Experten immer das Niveau der Sozialkosten, also das hohe Niveau der Sozialkosten, Sozialausgaben auch kritisiert. Wie ordnen Sie das ein, Herr Holznagel? Und ja, wie hält sich das jetzt auch beispielsweise, Stichwort Bürgergeld, in dem neuen Haushalt so die Waage?
Also wir haben natürlich einen enorm hohen Sozialetat. Mehr als die Hälfte der Mittel im Bundeshaushalt fließen in den sogenannten Sozial- und Umverteilungsetat und stehen halt nicht für Investitionen zur Verfügung. Deswegen muss man immer deutlich sagen, wir konsumieren in diesem Staat extrem viel. Wir wenden wahnsinnig viel Geld auf für unsere sozialen Sicherungssysteme. Allein aus dem Bundeshaushalt werden über 100 Milliarden Euro für die gesetzliche Rentenversicherung bereitgestellt, auch für die Krankenversicherung, aber eben auch wahrscheinlich mittelfristig bis langfristig wesentlich mehr Geld für die Pflegeversicherung. Und dieses Geld fehlt natürlich an anderer Stelle für Investitionen und darüber muss man sprechen. Das zweite Thema ist natürlich, Sie haben es angesprochen, wir finanzieren natürlich auch soziale Sicherungssysteme wie das Bürgergeld. Ich warne an dieser Stelle davor, Erwartungen zu wecken, dass man mit Streichungen, Kürzungen beim Bürgergeld sehr, sehr viel Geld heben kann. Darum geht es gar nicht. Ich glaube, wir müssen ein System weiterhin forcieren, was Leistungsanreize weckt. Die Menschen sollen Lust und Bock haben auf Arbeit. Und deswegen muss innerhalb des Bürgergeldsystems auch darüber nachgedacht werden, wie man das organisiert. Der zweite Punkt ist, wir müssen uns genau anschauen, wer alles in diesem System aufgenommen wird. Ich halte es für grundlegend falsch, ukrainische Flüchtlinge an dieser Stelle mit dem Bürgergeld zu konfrontieren. Hier hätte man andere Lösungen finden müssen, dann wäre die Datenlage anders. Und der dritte Punkt, in diesem System sind natürlich auch die Kosten der Unterbringung organisiert. Also all diejenigen, die Bürgergeld beziehen, haben auch Anrecht darauf, für ihre Wohnung entsprechende Unterstützung zu bekommen. Und wir sehen gerade im ersten Jahr sind überhaupt gar keine Schranken eingezogen. Das widerspricht ja auch gerade der grünen Politik, die sagt, wir wollen sparen, Energie sparen, nachhaltig leben. Deswegen muss man auch bei der Kosten der Unterbringung aus meiner Sicht Obergrenzen ziehen. Die kann man schnell ermitteln. Da gibt es sehr, sehr viele Daten, die das hergeben, was ein Ein-Personen-Haushalt oder ein Vier-Personen-Haushalt an Strom, Wasser, Gas etc. verbraucht. Und alles, was da drüber liegt, wird einfach nicht mehr finanziert. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, um auch nochmal Leistungsanreize zu setzen und auch wirklich an dieser Stelle sparsam zu sein. Unterm Strich, das sind haushalterisch gesehen wichtige Indikatoren, aber sie werden uns nicht beim grundlegenden Problem retten. Das will ich mal ganz deutlich sagen. Wir müssen umschichten, wir müssen viel mehr investieren, aber wir müssen erstmal den Staat fit kriegen und auch die Wirtschaft fit kriegen, damit das, was wir investieren wollen, auch realisiert wird. Ich sage nur mal ein Stichwort, Stuttgart 21.
Mhm. Ja, gutes Stichwort. Und da habe ich natürlich auch eine Frage insgesamt zu notiert zu dem Wachstumspakt. Das BIP soll ja um 0,5 Prozentpunkte angeschoben werden, jetzt direkt auch mit diesen ganzen Wachstumsinitiativen. Verschiedene Organisationen, Institute haben sich da aber auch schon ja recht kritisch zu geäußert und zusammenfassend eigentlich gesagt, das ist eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber da wollen wir Ihre Meinung hören, Herr Holznagel. Wie sehen Sie die Wachstumsinitiativen, die da jetzt mit verknüpft sind?
Es sind mehrere Tropfen auf heiße Steine. Ich will es mal so sagen, aber ein guter Anfang ist es dennoch. Mhm. Um in diesem Bild zu bleiben, die Tropfen sind wichtig, sie sind auch gute Indikatoren und sie setzen auch Zielmarken. Und deswegen brauchen wir Verbesserungen nicht nur im Körperschaftssteuerbereich, sondern eben auch bei der Einkommensteuer. Wir müssen wesentlich mehr die Unternehmen fit machen, im internationalen Wettbewerb standzuhalten. Und deswegen ist es richtig, dass wir hier über viele kleine, aber auch große Details sprechen. Die Politik macht sich aber etwas vor, wenn sie damit meint, alles ist getan. Wir brauchen viel größere und tiefgreifende Reformen, insbesondere auch bei der Einkommensteuer. Hier müssen wir über den Einkommensteuertarif sprechen. Wir müssen über Steuersätze in Deutschland sprechen. Und das, glaube ich, um es an dieser Stelle auch deutlich zu sagen, ist nicht immer ein politisches Problem, sondern eben auch ein gesellschaftliches Problem. Es hat sich in vielerlei Hinsicht eingebürgert, dass wir meinen, wir müssen noch mehr besteuern, die Reichen zahlen alle zu wenig Steuern. Das ist ja faktisch nicht der Fall und wir müssen an dieser Stelle eben deutlich machen, dass Steuersatzsenkungen in vielen Fällen zu einer Verbreiterung der Einnahmesituation führen, weil Steuersatzsenkungen die Wirtschaft stimulieren, das BIP auch dementsprechend ankurbelt und am Ende der Staat mehr Geld zur Verfügung hat. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen auch ein Paradigmenwechsel in der deutschen Kultur, in der deutschen Diskussion. Wir neigen dazu, noch mehr Steuern zu fordern, noch mehr Besteuerungen zu organisieren, Stichwort Vermögenssteuer, Stichwort Ausweitung der Erbschafts- und Schenkungssteuer und so weiter und so fort. Wir haben auch große Probleme bei der Grundsteuer. Da werden viele Menschen mehr Grundsteuer zahlen müssen. Also ich sehe in der Struktur ehrlicherweise nicht die Diskussionsbereitschaft, das Steuersystem so zu entschlacken, dass es zielgenauer ist, mit weniger Bürokratie und am Ende auch Entlastungswirkungen entfaltet.
Mhm. Zur Grundsteuer habe ich dann später auch noch mal eine Frage, Herr Holznagel. Lassen Sie uns ganz kurz, genau, sozusagen beim Thema Einkommensteuer oder auch Arbeit, Sie haben es vorhin auch gesagt, Leistungsanreize bleiben. Die Bundesregierung hat auch schön verkündet, ja okay, der kalten Progression, also ne, dieser automatischen Steuererhöhung soll entgegengewirkt werden, indem die kalte Progression im Sinne der Inflation mit abgebaut wird. Das ist, mag ja vielleicht okay sein, aber da ist ja zum Beispiel noch nicht die Komponente drin, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme, dann trifft mich die kalte Progression ja, so wie ich es aktuell verstehe, trotzdem mit relativ voller Wucht. Wäre das ein Punkt oder welche Punkte wären das, wo Sie auch sagten, um die Leistungsanreize zu erhöhen? Was würden Sie konkret vorschlagen?
Ich mache drei Punkte fest. Das erste ist, wir diskutieren leider und unverständlicherweise aus meiner Sicht immer noch um die Erhöhung des Grundfreibetrages. Da gibt es politische Parteien, die wollen das nicht. Aber das ist Verfassungsauftrag. Also hier geht es gar nicht um eine Kür, sondern um eine Pflicht. Deswegen ist diese Diskussion aus meiner Sicht überflüssig, aber sie vergiftet das Klima. Der Grundfreibetrag muss das steuerliche Existenzminimum abdecken, also steuerfreistellen. Deswegen muss der Grundfreibetrag erhöht werden. Punkt 1. Der Punkt 2 ist die kalte Progression. Wer die kalte Progression abbaut, also die Inflation im Einkommensteuertarif widerspiegelt, der sorgt dafür, dass wir vor dem Hintergrund der Inflation nicht noch mehr Steuern zahlen. Er entlastet uns nicht, sondern es ist technisch letzten Endes die Möglichkeit für den Staat am Ende die Steuerbelastung für uns gleich bleiben zu lassen. Die Inflation wird berücksichtigt. Wir als Verband haben das immer gefordert. Deswegen ist das für uns als Verbandspolitik auch ein sehr großer Erfolg, dass die kalte Progression beseitigt wird. Und das sollte sie automatisch. Wir fordern den Tarif auf Rädern. Das heißt, alle Tarifeckwerte, aber auch Pauschalen und Freibeträge müssen sich immer unter einem bestimmten Zeitraum der Inflation anpassen. So wird sichergestellt, dass die Menschen nicht mehr an. Sie sind ja nicht leistungsfähiger. Die Kaufkraft ist ja nicht gestiegen. Deswegen ist das aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Punkt 3, und das haben Sie so ein bisschen angesprochen, wir brauchen eine Tarifreform. Wichtig ist, dass wir keinen linear progressiven Einkommensteuertarif haben, sondern einen sogenannten Mittelschichtsbau. Das heißt, ab 14% steigt der Tarif exorbitant schnell an. Und all diejenigen, die in diesem Bereich eine Gehalts- und Einkommensverbesserung bekommen, zahlen überproportional mehr Steuer. Und deswegen brauchen wir an dieser Stelle eine Beseitigung, eine Abflachung des sogenannten Mittelschichtsbauches, damit eben auch mehr Leistung sich lohnt. Das kostet ungefähr 40 Milliarden Euro für den Staat, also 20 für den Bund, 20 für den Länder. Aber aus meiner Sicht würde das sehr, sehr viele Probleme auch eliminieren. Ich will mal ein Beispiel nennen, was ja in aller Munde ist, nämlich der Mindestlohn. Wenn wir den Mindestlohn von 12 Euro nehmen, Olaf Scholz ist damit in den Bundestagswahlkampf gegangen und war sein großes Versprechen. Er hat dieses Versprechen eingelöst. Ein Single Vollzeit, der jetzt 12 Euro Mindestlohn bekommt, hat eine Einkommensverbesserung zum alten Mindestlohn von 22%, muss aber mehr als 50% Steuern zahlen. Und wenn wir jetzt den Vorschlag nehmen, 15 Euro Mindestlohn, dann wäre dieser Single Vollzeit beschäftigt mit über 55 Euro mehr Steuern konfrontiert. Das heißt, an diesem Beispiel sehen wir, dass viele Gehaltsverbesserungen, Einkommensverbesserungen zwar nice sind, schön zu haben, aber auf der anderen Seite durch den Staat, durch die Steuerpolitik, durch die Steuersystematik wieder abgeräumt werden. Und das auch gerade im mittleren, oberen Bereich, wenn wir die Facharbeiter nehmen. Ich will Stichwort auch auf die Beitragsbemessungsgrenze setzen. Hier sehen wir einfach, dass wir systematische Fehlanreize implementiert haben, dass die Menschen am Ende sagen, gib mir mehr Urlaub oder ich mache Überstundenabbau oder mach frei einfach, bloß nicht mehr Geld. Das ist gar nicht attraktiv für mich. Und das ist für unsere Volkswirtschaft der schädlichste Moment, wo ich sage, wenn viele Menschen einfach gar nicht mehr arbeiten wollen, weil es für sie nicht mehr lohnt, dann ist was faul im Staat. Und deswegen müssen wir an den Einkommensteuertarif ran. Mhm.
Ja, das sind aus meiner Sicht sicherlich richtige und wichtige Worte. Vorige Woche oder vor einigen Tagen gab es ja auch den Steuerzahler-Gedenktag, den Sie ja sozusagen auch als Verband begehen. Da gab es auch eine sehr schöne Grafik von Ihrem Verband, die blenden wir auch gerne kurz mal in dem Video ein, wo gezeigt wurde, okay, wie viel Cent bleiben denn von einem verdienten Euro? Das sind 47,3 Cent. Steuern machen 21 Cent aus. Das war sogar also so ein bisschen weniger insgesamt, als ich dachte. Aber natürlich die Sozialabgaben mit 31,7 Cent hauen natürlich nochmal richtig stark rein. Und da denke ich mir auch schon erschreckend, dass von einem verdienten Euro dann im Schnitt weniger als die Hälfte übrig bleibt.
Wir wollen mit dem Steuerzahlergedenktag oder dem Belastungstag deutlich machen, wie hoch ein durchschnittlicher Arbeitnehmer, ein Arbeitnehmerhaushalt in Deutschland tatsächlich belastet ist. Und Sie haben es schon gesagt, bei den direkten Besteuerungsverfahren oder bei den direkten Abzügen sind neben der Einkommenssteuer gerade die Sozialabgaben ein großes Problem. Und deswegen haben viele Haushalte ja gar nicht das Problem der direkten Einkommenssteuer, sondern tatsächlich der Sozialabgaben. Die Versicherung, die Renten, die Versicherung für die Krankenkasse, Arbeit, auch die Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung. Das ist ein Thema, da müssen wir ran. Viele werfen uns ja vor, wir können das alles nicht in einen Topf schmeißen. Tun wir auch nicht, deswegen sind wir da sehr transparent. Aber für den Arbeitnehmer ist es egal, weil das sind Pflichtabgaben. Die kann er sich nicht ausrufen. Die werden teilweise auch an der Quelle abgeführt. Insofern ist die Belastung für ihn einfach da. Und neben den direkten Abgaben, Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, gibt es ja auch die indirekten. Das heißt, er zahlt ja auch weiter Steuern. Mehrwertsteuer, Grundsteuer haben Sie schon gesagt, aber auch andere Steuern von Kfz-Steuer, vielleicht bis hin zur Sektsteuer. Und das haben wir Ihnen auch errechnet. Und deswegen kommen wir auf eine Belastung von deutlich über 50, ganz genau 52,6%. Das heißt, mehr als die Hälfte des frei verfügbaren Einkommens sind oder des verfügbaren Einkommens sind dann weg. Das Geld ist nicht weg, es ist nicht verschwendet, es ist nicht in irgendwelchen Kanälen versickert, sondern es hat der Staat und wir bekommen dafür auch Leistungen zurück. Das steht außer Frage. Aber wir wollen mit diesem Belastungstag nochmal deutlich machen, ob auf der einen Seite die Höhe der Belastung und auf der anderen Seite die Qualität und die Quantität der staatlichen Leistungen inklusive der sozialen Sicherungssysteme in Ordnung sind. Da sagen wir nein. Die Belastung muss runter und die Qualität muss besser werden.
Dann lassen Sie uns auch noch zu ein, zwei Detailfragen so zum Schluss des Interviews kommen. Grundsteuer haben Sie auch schon angesprochen, ist ja wirklich ein Thema, was schon seit langem die Gemüter erhitzt. Vielleicht, Herr Holznagel, wie ist da aktuell der Stand und wie stellt sich das aus Ihrer Sicht als Präsident des Deutschen Steuerzahlerbundes dar?
Wir müssen ja die Grundsteuerreform durchführen. Das ist ein Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes gewesen. Und deswegen muss die neue Grundsteuer ab dem nächsten Jahr ausgerollt werden. Und hier gibt es mehrere Vorschläge, wie das vonstatten gegangen ist. Der Bund hat einen Vorschlag für viele Länder gemacht, das sogenannte Bundesmodell. Das hat damals Olaf Scholz als Finanzminister erarbeitet. Dann gibt es auch noch ein Modell in Baden-Württemberg. Die Bayern sind einen ganz anderen Weg gegangen. Und dann haben wir noch Hamburg, Hessen und Niedersachsen, die auch so ein anderes Modell haben. Wir haben gesagt, gerade das Bundesmodell ist aus unserer Sicht mit der Verfassung problematisch zu vereinbaren. Ich will nur ein Beispiel nennen. Das Bundesmodell orientiert sich an die sogenannten Bodenrichtwerte. Wie sind aber die Bodenrichtwerte orientieren sich wiederum an die Verkaufswerte? Wenn ich hier in Berlin bin, dann glaube ich, wird man mir glauben, dass am Berliner Wannsee eine sehr gute, eine sehr noble Gegend, die Verkaufswerte relativ gering sind, weil da kaum Verkäufe stattfinden. Die Leute vererben das eher oder es wird irgendwie anders übertragen. Insofern sind dafür geringe Verkaufswerte, ergo sind auch die Bodenrichtwerte geringer. In Berlin-Kreuzberg, auch eine schöne Gegend, aber da sind die Verkaufswerte wesentlich höher und dementsprechend auch die Bodenrichtwerte höher. Und an diesen Beispielen sieht man schon, dass sich die Bemessungsgrundlage sehr komisch zusammensetzt und sehr verzerrt ist. Es gibt noch viele weitere Probleme. Und vor dem Hintergrund sind wir dabei, auf juristischem Wege zu klären, ob die Bewertung für die Grundsteuer so in Ordnung ist. Da stehen wir jetzt hoffentlich mit einem Bein vor dem Bundesverfassungsgericht mit mehreren Musterverfahren. Und wir sehen ja schon, einmal hat der Bundesfinanzhof schon eine richtungsweisende Entscheidung gegeben, dass er sagt, wenn ein Grundstück offensichtlich so deutlich von dem kalkulierten Wert abweicht, dann muss das auch zugelassen werden. Also da erodiert einiges. Und das andere Problem neben der Bewertung sind natürlich die Höhe der Hebesätze. Die Grundsteuer wird neu berechnet und die Kommunen müssen jetzt die Hebesätze anpassen. Berlin beispielsweise hat den Hebesatz halbiert, um am Ende eine Aufkommensneutralität zu gewährleisten. Aufkommensneutral heißt nicht, dass alle den gleichen Betrag zahlen. Es gibt viele, die deutlich mehr bezahlen werden, aber es gibt auch viele, die weniger bezahlen werden. Uns geht es darum, dass das politische Versprechen eingehalten wird, dass die Grundsteuer insgesamt nicht zu Mehreinnahmen führt. Und deswegen müssen jetzt die Hebesätze korrigiert oder angepasst werden. Die Kommunen sind hier aufgefordert, gute Berechnungen durchzuführen, um eben an dieser Stelle nicht mehr Belastungen zu generieren. Einen Punkt will ich doch nochmal deutlich sagen, wo man auch sieht, dass die Probleme hausgemacht sind. Wir stellen aufgrund der Bewertungssysteme fest, gerade im Bundesmodell, dass privat genutzte Immobilien, also die klassischen Wohnhäuser, grundsätzlich höher bewertet werden, also auch mehr Grundsteuer zahlen müssen, als betrieblich genutzte Immobilien, also wo Unternehmen sitzen, wo Gewerke stattfinden. Und das, glaube ich, war nicht Intention des Gesetzgebers, aber das heißt, an dieser Stelle gibt es auch Verzerrmomente. Da kann man entweder mit der Messzahl gegensteuern in Stadtstaaten oder mit unterschiedlichen Hebesätzen in Flächenstaaten. Sie sehen, das ist alles sehr komplex, sehr umfangreich. Die einfache Botschaft ist relativ klar, Wohnen darf in Deutschland nicht teurer werden. Und deswegen ist der Staat aufgerufen, gerade auch bei der Grundsteuer gegenzuhalten und nicht hier noch als Preistreiber zu fungieren.
Danke für die Einschätzung, Herr Holznagel. Und jetzt als allerletzte Frage des Interviews, ganz allgemein. Fast jeder in Deutschland ist ja auch mit dem Thema Steuern konfrontiert. Was sind denn von Ihrem Verband so die wichtigsten Tipps, womit man sich auseinandersetzen sollte, worauf man beim Thema Steuern achten sollte? Was gibt es da für Leitplanken?
Als erstes sollte sich jeder um Steuern kümmern. Das ist ganz wichtig. Und das meine ich nicht im Sinne, seine Steuerlast zu verkleinern. Das kann passieren, aber man muss sich mehr um Steuern kümmern. Wo zahlen wir überall Steuern? Wie viel Steuern zahlen wir? Wir haben in Deutschland ein System eingeführt, wo viele Steuern von der Quelle her abgeführt werden. Ich sage immer, wir sind eine Nettogesellschaft geworden. Die Menschen sehen nur noch den Nettopreis. Stellen Sie sich mal die Idee vor. Alle Arbeitnehmer bekommen ihr Brutto komplett ausgezahlt, inklusive Arbeitgeberanteile, und müssen dann aus ihrem Konto heraus die Krankenkasse bedienen, die Rentenversicherung und die Steuern. Ich glaube, wir hätten in Deutschland eine andere Diskussion über die Belastung. Deswegen als erstes muss man sich kümmern. Das zweite ist, es lohnt sich immer auch, eine Steuererklärung abzugeben. Es gibt viele Themen, die einfach unter den Tisch fallen. Das ist so aufwendig. Und hier war ich ja auch Mitglied einer wichtigen Arbeitsgruppe im Bundesfinanzministerium. Wir haben sehr viele Vorschläge zur Digitalisierung, zur Automatisierung gemacht. Die vorausgefüllte Steuererklärung ist in Deutschland noch ein Traum, während sie in anderen europäischen Ländern absolute Routine ist. Gerade in Österreich gibt es die sogenannte Amtsveranlagung, wo alles automatisch geht. Und wenn Sie eine Steuererstattung über 20 Euro erwarten, dann wird das auch veranlasst. Also wir sind hier wirklich die Letzten am Ende des Zuges, was Digitalisierung angeht. Und deswegen müssen wir auch politisch, aber auch technisch sehr schnell nachziehen. Und am Ende, der dritte Punkt ist, wir müssen eine andere steuerliche Debatte in Deutschland führen. Wer immer glaubt, höhere Steuersätze werden zu viel mehr Einnahmen führen oder auch gewisse Ungleichgewichte ausgleichen, der irrt. Wir müssen viel mehr einfache Steuern organisieren. Das Steuersystem hat als Hauptaufgabe, Einnahmen für diesen Staat zu organisieren und nicht Lenkungsaufgaben. Wenn der Preis für Fleisch steigt, bloß weil die Umsatzsteuer für Fleisch angehoben wird, werden wir nicht Vegetarier. Hier irrt die Politik. Deswegen muss man raus aus dem Steuersystem viele Lenkungselemente rausholen, damit es einfacher, übersichtlicher wird und der Staat auch sicher mit den Einnahmen kalkulieren kann.
Herr Holznagel, ganz herzlichen Dank für die aktuelle Einschätzung zum deutschen Haushalt und ja zu den weiteren Steuerthemen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Interview war sehr lehrreich. Vielen Dank.
Ihnen auch. Vielen Dank. Auf bald.
Bis bald. Und wie immer bleibt mir somit am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.